wir sind da von Genua aus. Ja, von Genua mit dem Schiff gekommen. Ja, mein Vater ist, glaube ich, mit dem Orient Express gekommen. Und wir gingen gemeinsam eben nach Ankara, erst ins Hotel und dann Wohnung suchen.
Marianne Lacœur erinnert sich an das Jahr 1936, an ihre Ankunft in Ankara. Damals war sie 17. Die 86-jährige Dame mit weißem Kurzhaarschnitt, hellwachem Verstand und burschikosem Charme, die grundsätzlich nur Hosen trägt, lächelt. Heute lebt sie in einer kleinen Wohnung in einem Wiesbadener Altersheim. Mehr als 20 Jahre hat Marianne Lacœur in der Türkei verbracht. Ihr Vater August Lacœur, Physiotherapeut und Arzt am Rudolf-Virchow-Krankenhaus, verlor unter den Nationalsozialisten 1936 wegen seiner jüdischen Herkunft in Berlin seine Arbeit. Der Tipp eines Kollegen machte ihn auf ein Angebot aus der Türkei aufmerksam. Für den Aufbau seiner jungen Republik suchte Kemal Atatürk Wissenschaftler aller Fachbereiche, auch Mediziner. August Lacœur wurde nach Ankara berufen. Mehrere Busstunden von Istanbul entfernt landete die Familie in einer Stadt, die Atatürk zum neuen Regierungssitz umbauen ließ, mitten in der anatolischen Steppe.
Es wurde sehr viel gebaut. Als wir kamen, hatte Ankara irgendwas in der Gegend von 100.000 Einwohnern. Neu gekommen waren eben nur die Leute der neuen türkischen Regierung, bei denen Atatürk von Anfang an sagte, wir bauen jetzt die Türkei aus Ankara auf. Und das tat er dann auch.
Ab 1933 fanden über 1.000 Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes Zuflucht in Atatürks junger Republik, darunter etwa 150 Professoren, Wissenschaftler, Architekten und Künstler, die von seiner Regierung an die Universitäten in Istanbul und Ankara berufen wurden. Sie sollten so schnell wie möglich Türkisch lernen und Lehrbücher in Türkisch verfassen und eine neue Generation türkischer Wissenschaftler ausbilden. Die Experten aus Deutschland lieferten Bausteine für das Fundament einer neuen türkischen Gesellschaft. Nach der Republikgründung 1923 ist alles Religiöse verpönt, alles Moderne en vogue. Der Staatsgründer Mustafa Kemal, genannt Atatürk, Vater der Türken, der die Türkei nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches zur Nation einte, erneuert die Gesellschaft mit tiefgreifenden Reformen. Seit damals sind Kopftücher an der Universität verboten. Professoren islamischer Tradition werden entlassen. Die Islamische Universität Darülfünun in Istanbul wird aufgelöst. 1933 wird die Hochschule unter dem schlichten Namen Istanbul Universitesi wieder eröffnet. Hier soll fortan Denken im Sinne der Aufklärung gelehrt werden. Auch in die Künste hält der Geist der Moderne Einzug. Der Komponist und Musikpädagoge Paul Hindemith gründet in Ankara das Konservatorium. Karl Ebert, entlassener Theaterintendant aus Berlin, inszeniert mit türkischen Studenten und Studentinnen Madame Butterfly. Die Konzerte und Opernpremieren sind für Familie Lacœur und die anderen Emigranten mehr als ein Pflichttermin. Eher ein Stück Heimat, vertrautes, gesellschaftliches Parkett. Auf diesem tummelt sich gelegentlich auch Atatürk persönlich und vor allem sein Ministerpräsident İsmet İnönü.
Er liebte Musik, und zwar europäische Musik. Und nicht nur, dass er alle möglichen Leute kommen ließ, die nachher eben Konservatorium und später eben auch Theater und Oper und so etwas machten, sondern eben auch, er ging regelmäßig in jedes Konzert, was es überhaupt gab, und legte eben Wert darauf, dass europäische Musik gespielt wurde.
Ankara ist zu dieser Zeit nicht nur kulturell eine Baustelle, sondern auch buchstäblich. Hier entsteht eine Stadt auf dem Reißbrett. Die meisten Emigranten beziehen Wohnungen in Neubauten rechts und links vom großen Boulevard. Marianne Lacœur sucht sich einen Job in einer türkischen Bank. Als Sprachtipse untertreibt sie. Schnell lernt sie die neue Sprache und übersetzt vom Türkischen ins Englische oder ins Deutsche. Bei der Arbeit hat sie zwar Kontakt mit türkischen Kollegen, aber ansonsten spielt sich das Leben der Emigranten im eigenen Kreis ab.
Zu der Zeit waren die einzigen Leute, mit denen wir zu tun hatten, andere, die ebenfalls berufen waren, Mediziner, Musiker, ja, Theaterleute eben eine ganze Menge, die auch gleichzeitig eben für die Oper und das Konservatorium in Ankara engagiert wurden. Kontakt mit den Türken hatten wir praktisch überhaupt nicht. Das heißt, also selbstverständlich, wenn man in ein Auto bestieg, wusste man mindestens so viel Türkisch sprechen können, dass man sich verständigen konnte.
Marianne Lacœur holt Schwarz-Weiß-Fotografien aus einem Umschlag. Sie zeigen die Gassen Ankaras im Schnee, den frisch geteerten Boulevard in Yenisier, Frauen ohne Kopftücher, die Parade zum Gründungstag der Türkischen Republik und Schnappschüsse aus der Sommerfrische auf den Istanbuler Prinzeninseln. Alltag und doch keine Idylle. Dass Nationalsozialisten in der Nachbarschaft wohnen, in Ankara sind es die Angehörigen der deutschen Botschaft, ist nicht ungewöhnlich.
Die ganze Geschichte war ja überhaupt etwas originell. Ich kann eben nur von Ankara reden, aber da war es eben so, die Türken hatten es auch dann sehr schnell kapiert, wie es war. Und wenn irgendwelche Fäden waren, wurde genau immer getrennt eingeladen. Es gab die Deutschen oder die, sagen wir, die Nazis und es gab die Nicht-Nazis. Und das war eben völlig getrennt. Die einen wurden zu dem eingeladen, die anderen wurden zu dem eingeladen. Die Schweizer durften bei beiden. Aber das war eben so und man fand es eigentlich selbstverständlich.
In Istanbul dagegen gab es, anders als in Ankara, eine gewachsene deutsche Kolonie. Vor allem Geschäftsleute, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts am Bosporus siedelten. Sie nannten sich selbst Bosporus-Germanen. Unter einigen von ihnen fasste die nationalsozialistische Gesinnung schnell Fuß. Im Kulturverein Teutonia wurde Hitlers Geburtstag gefeiert. Die deutsche Zeitung Türkische Post verbreitete Nazi-Ideologie. Marianne Lacœur las Nachrichten über Deutschland in türkischen Zeitungen oder hörte türkische Sender.
Wenn man sich irgendwie interessierte und im Radio hörte oder so etwas, bekam man mit, was los war. Aber ich glaube nicht, dass wir je Angst hatten, dass die Türkei in den Krieg gehen würde. Das hatte sie auch nicht. Natürlich, es gab den Krieg. Und es wurde viel darüber gesprochen. Und was passiert, wenn die Deutschen, die bis Griechenland gekommen waren, wenn die jetzt wirklich einmarschieren? Ernst genommen haben wir das, glaube ich, alle nicht. Irgendwie fühlten wir uns zu weit entfernt oder wir fühlten uns einfach sicher.
Als Hitler der Welt den Krieg erklärte, spitzte sich auch die Lage in der Türkei zu. Die Angst schwelte, die Wehrmacht könnte vielleicht doch einmarschieren. Einige Emigrantenfamilien verließen die Türkei per Schiff in Richtung England oder Amerika. Die meisten aber blieben. Für Marianne Lacœur war der Kontakt in die alte Heimat mühsam zu halten. Briefe wurden zensiert. Von den Verfolgungen in Deutschland und dem sich anbahnenden Holocaust erfuhren die Familien im türkischen Exil nur in Andeutungen.
Bis der Krieg kam, war es ziemlich klar, als der Krieg kam. Vorher nicht. Vorher gingen schon so Gerüchte, stellen Sie sich vor, der ist da eingesperrt worden oder sei er seine Cousine oder seine Tante oder sowas ähnliches, was weiß ich. Man wusste, dass es das gab, aber in welchem Ausmaß das war, war mir und denen, die ich kenne, eigentlich nicht klar. Aber darüber wurde auch nicht gesprochen. Und ich glaube eben, dass ich da nicht die Einzige war, dass das tatsächlich, sagen wir, unsere Kolonie war. Wir versuchten es so weit wie möglich von Zweck zu schieben.
Istanbul, Winter 1940. Die Flüchtlingsschiffe legen in immer kürzeren Abständen im Istanbuler Hafen an. Nach der deutschen Besetzung des Balkans wird der Bosporus zum Drehkreuz für jüdische Flüchtlinge auf dem Weg nach Amerika, nach Palästina, in den Nahen Osten. Für eine Durchreise durch die Türkei werden Visa gebraucht. Die organisieren jüdische Hilfskomitees. Illegal. Marianne Lacœur arbeitet für ein Büro, das in Istanbul und Ankara operiert.
Dann waren eben, was weiß ich, 50 Leute aus Krakau oder was weiß ich, 40 aus sonst wie noch, die sich dann zusammentaten und die dann ja, hauptsächlich in Züge gesetzt wurden und bis zur türkischen Grenze kamen. Und da musste eben es schon so organisiert sein, dass man wusste, es kommen, was weiß ich, 73 Leute oder 24 Leute oder so und die wollen hinterher dahin oder dorthin und die kamen schon mit ihren Listen an.
Ab 1938 wurden die Einreisebedingungen für Ausländer offiziell verschärft. Die türkischen Behörden erschwerten damit die Einwanderung jüdischer Flüchtlinge aus Osteuropa, Österreich und dem Balkan, die auf Schiffen vom Schwarzen Meer kamen.
Es war absolut durcheinander, was eben gerade durchkam. Die Türken waren an sich anständig und ließen eben die Leute tatsächlich durchfahren mit sehr viel, ja, also sehr großzügig, dass dann eben ein Vater mit 87 Kindern kam oder so etwas. Kein Mensch legte darauf Wert, dass das eben in die Zeitungen kam.
Als sich abzeichnete, dass Nazi-Deutschland den Krieg verlieren würde, brach die Türkei im August 1944 die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab und schlug sich auf die Seite der Alliierten. Die Deutschen wurden aufgefordert, das Land zu verlassen. Blieben sie, wurden sie interniert. Marianne Lacœur darf mit ihren Eltern in Ankara bleiben, da ihr Vater durch seinen Arbeitsvertrag am Musterkrankenhaus geschützt ist. Ihr Bruder Kurt aber, der sich als freier Geschäftsmann betätigte, wird mit anderen Emigranten in Kirchehir interniert.
Die Leute konnten natürlich nicht mehr arbeiten und wer eben nicht Geld hatte, der musste irgendwie unterstützt werden. Nicht nur mein Vater, sondern auch andere Leute fuhren eben in Internierungslager, einfach mit Geld, um dort die Leute zu unterstützen.
Die Kleinstädte Kirchehir, Çorum und Yozgat sind Verbannungsorte mitten in der anatolischen Steppe. Alle ohne Gleisanschluss, ca. 200 Kilometer von Ankara entfernt. Das Nichtstun ist für die Erwachsenen die größte Herausforderung. In Yozgat musizieren sie gemeinsam. Andere beginnen aus Langeweile zu forschen. Trotzdem ist der Aufenthalt in den Dörfern für viele eine ungewisse, zermürbende Zeit. Das Warten darauf, dass der Krieg zu Ende geht. Die Frage, was wird danach? Zurückkehren? Bleiben? Viele Emigranten gehen ab 1945 nach Deutschland zurück. Die Familie Lacœur bleibt. Der Vater arbeitet bis zu seinem Tod am Musterkrankenhaus in Ankara. Marianne bleibt mit ihrer Mutter bis 1960. Sie arbeitet für eine amerikanische Firma, geht nach Beirut, Tel Aviv, Nordafrika, Amerika. Als Computerspezialistin folgt sie ihren Jobs. Erst in den 80er Jahren kehrt Marianne Lacœur nach Deutschland zurück. Heute lebt sie in einem Wiesbadener Altersheim. Aufmerksam und skeptisch verfolgt sie die Diskussionen um die Beitrittsverhandlungen der Türkei. Marianne Lacœur hegt Zweifel. Im Stadtbild der Kurstadt fallen ihr in letzter Zeit immer mehr junge Türkinnen auf, die Kopftuch tragen. Sie schüttelt den Kopf.
Das, was wir eben die Türkei nannten und kannten und liebten, gibt es nicht mehr. Das war eine sehr viel modernere Türkei. Also es gab niemanden, der freiwillig ein Kopftuch, also keine Frau, die freiwillig ihr Kopftuch trug. Wenn also irgendwelche Bäuerinnen von irgendwo in Anatolien kamen, war das ungefähr das Erste, was sie taten, dass sie das Kopftuch ablegten, eben um normal weiterzuleben. Jetzt tun sie es umgekehrt. Also für unser Gefühl ist es entschieden ein Rückschritt.